bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Ich rufe mal bei Justus Haukapp an. Das ist der Direktor des DICE, des Düsseldorf Institute for Competition Economics, und der ist wahrscheinlich in dieser Woche richtig high. Gucken wir mal, ob das der Fall ist. Dring, dring. Dring, dring.
Aber hi. Es dauert. Hi, wer ist denn da?
Justus, hallo, hier ist Ruprecht Porzun, du weißt schon. Ich weiß nicht, ob du noch alle Sinne beisammen hast. Ich bin der Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität. Ich wollte mit dir über die Geschehnisse der letzten Wochen plaudern. Wie geht's dir?
Mir geht es blendend, Ruprecht. Ich bin noch etwas gejetlaggt, um es zuzugeben.
Okay. Aber, auf welchem Flug warst du denn?
Ja, ich war an der UCLA für nur wenige Tage, also in Los Angeles.
Ich dachte, ja.
Drei Tage mit Kollegen von dir, Ruprecht, wie du ja sicherlich
weißt. Thilo Kunz und Christian Kersting. Christian Kersting, einer der Direktoren auch unseres Instituts, ja.
Ja, richtig. Und Yannick Otto war auch noch da.
Oh, Yannick Otto auch, okay, ja. Ja,
ja, das war also eine starke Besetzung von der Heinrich-Heine-Universität. Wir hatten da einen sehr, sehr interessanten Workshop, muss ich sagen, zu ESG-Themen. Mhm. Gut, ich habe dann so ein bisschen nochmal aus unserer Studie auch berichtet. War nur ein kleiner Teil meines Vortrags. Mhm. Also unsere Studie, unsere breite Studie zu Sustainability und Competition. Mhm. Aber auch ein bisschen allgemeiner über diesen Ansatz, sozusagen Unternehmen immer stärker in die Pflicht zu nehmen, bestimmte Dinge zu wollen oder zu erfüllen. Das war interessant, weil da doch die europäischen und amerikanischen Ansätze ziemlich auseinandergehen. Muss man sagen. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt auf diesem Workshop.
Das klingt ja nach einem interessanten Trip.
Ja, du willst mich jetzt unbedingt hier auf die schiefe Bahn lotsen.
Nee, lass uns doch, bevor wir zum Thema Cannabis-Gesetz kommen, lass uns doch mal eben über was anderes sprechen, weil das in diesem Zusammenhang eigentlich ganz gut passt, weil du gerade sagst, Unternehmen sollen immer mehr wollen. Das klingt ja auch so ein bisschen, oder einer der Vorwürfe, die gerade in dieser Nachhaltigkeitsdebatte erhoben werden, ist ja, dass immer mehr Bürokratie auf Unternehmen einströmt und immer mehr dokumentiert werden muss und so weiter. Daran ist jetzt ja beispielsweise auch in Brüssel das ein oder andere Projekt in schwierige Fahrwasser geraten. Stichwort The German Vote, wenn ich das mal so nennen darf. Und du hast gerade im Auftrag der Stiftung, wie heißt jetzt nochmal, neue soziale...
Nee. Des Instituts, genau, da gibt es verschiedene.
Ja.
Nee, die Initiative.
Initiative
Neue Soziale Marke, INSM.
Drauf. Genau, mit denen zusammen hast du gerade eine Studie vorgestellt zum Thema Bürokratieabbau. Sag uns doch mal in zwei Sätzen für diejenigen, die noch nicht die Sache gelesen haben, worum geht es euch da?
Das ist eigentlich ein recht schlankes Papier, also eine kurze Studie, die hat so 30 Seiten etwa. Und es geht erstmal um die Erklärung, warum wir immer mehr Bürokratie haben. Insbesondere ist damit jetzt gemeint die öffentliche Bürokratie, also wenn man es ganz wissenschaftlich angeht, Bürokratie gibt es auch in Unternehmen. Das ist ja einfach, sagen wir mal, ein gewisses strukturiertes, planmäßiges Vorgehen, wenn man nochmal auf Max Weber und so weiter zurückgeht. Natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen Unternehmen und der öffentlichen Bürokratie, weil Unternehmen typischerweise in irgendeiner Art im Wettbewerb stehen, sei es auf den Produktmärkten, aber auch auf den Kapitalmärkten und auch auf dem Arbeitsmarkt zunehmend in Zeiten von Fachkräftemangel etc. Und Unternehmen immer wieder gezwungen sind, ihre Governance und ihre Strukturen zu überdenken, beziehungsweise es nicht tun, dann irgendwann den Anschluss verlieren am Markt, also die Wettbewerbsfähigkeit leidet. Der Staat ist natürlich nicht in dem Sinne gezwungen, oder der Zwang, der macht sich sehr viel langsamer bemerkbar, sagen wir so. Natürlich verliert man vielleicht auch irgendwann den Anschluss als Wirtschaftsstandort, aber es dauert sehr viel länger als bei Unternehmen und die Korrekturmechanismen sind viel weniger direkt. Und das führt eben zu einer ausufernden Bürokratie. Und jetzt eine Tendenz, die wir aufgemacht haben, ist eben auch, dass man Unternehmen immer mehr aufbürdet, seien es Dokumentationspflichten. Das hat politisch eine gewisse Attraktivität, sag ich mal so, weil man nicht direkt sozusagen fiskalische Implikationen spürt. Also ich, wir haben diese Diskussion um die Schuldenbremse etc. und jeder sagt, wir haben, wir hätten gerne noch für alles mögliche Geld, und Regulierung ist erstmal, was den Staat erstmal direkt nichts kostet. Ja, und das kann man natürlich sagen, wir wollen bestimmte Dinge erreichen, aber selber haben wir kein Geld, dann zwingen wir andere, das zu tun. Also das erfreut sich seit einiger Zeit einer gewissen Beliebtheit, dass man, wenn man Dinge, die früher der Staat gemacht hat, outsourced, hätte ich fast gesagt, ja, und den Unternehmen überträgt, sich darum bitte zu kümmern.
In manchen Fällen ist es ja auch eine Art von, ich sag mal, softerer Regulierung, wenn die Alternative wäre, ich verbiete etwas. Also sozusagen, ich sage erstmal, dokumentiert mal, das ist ja manchmal auch eine Vorstufe oder eben zumindest ein leichteres Mittel, als zu sagen, ihr dürft jetzt keine Kinderarbeit mehr, keine Produkte aus Kinderarbeit mehr verkaufen, beispielsweise, wenn ich jetzt das Lieferkettengesetz mal als Beispiel
nehme. Genau, wenn wir das Lieferkettengesetz nehmen, sozusagen, wenn man sagt, wir wollen nicht den Freihandel einschränken, ja, und sagen, ihr dürft keine Produkte mehr aus Ländern A, B, C, D, E importieren, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, dokumentiert das erstmal. Aber wir sehen auch im deutschen Lieferkettengesetz, dass es natürlich unheimliche Probleme für die Unternehmen verursacht, die dann teilweise als, sagen wir, als Handelsunternehmen befragt werden zu den, zu, nicht nur zu den Speditionen, die sie beauftragen, sondern auch zu den Subunternehmen, die diese Speditionen wiederum im Aufland beauftragen, etc. Und aus Sicht der Unternehmen sagen sie, also teilweise fangen wir jetzt an, Detektivarbeit zu leisten, um bestimmte Dinge herauszufinden. Das macht das für Unternehmen teilweise sehr schwierig oder verursacht Kosten. Und das hat auch einen Wettbewerbsaspekt im Übrigen. Das ist ein Thema, was man bei der Regulierung immer hat, weil letztendlich, man sieht, große Unternehmen können damit meistens einfacher umgehen als kleinere und mittelständische Unternehmen. Also
das wäre ein Aspekt, den auch Andreas Mund hier bei uns im Podcast vor zwei Folgen angesprochen hat, als er genau dieses Thema einmal aufgegriffen hat. Ja.
Ja, richtig. Also das ist sozusagen so ein Kollateralschaden, ist, dass man doch möglicherweise sogar gewisse Konzentrationsprozesse damit anstößt, weil mittelständische Unternehmen das immer schwieriger finden, damit umzugehen, und die großen Unternehmen das weniger schwierig finden. Also ökonomisch kann man sich das einfach so vorstellen, sagen, das sind im Wesentlichen Fixkosten, und ein großes Unternehmen kann die eben verteilen auf eine große Ausbringungsmenge, und ein kleines Unternehmen hat da größere Probleme und erleidet eher einen Wettbewerbsnachteil dadurch. Aber es gibt wenig Impulse, das zurückzudrehen.
Es ist ja auch total schwierig. Also ich meine, wenn das Stichwort Bürokratieabbau ist ja immer auch so ein kleiner Generalangriff auf die Juristen. Das ist, empfinde ich zumindest so im Sinne von, klar, wir sind dann diejenigen, die die Regeln setzen oder anwenden oder ähnliches. Ich fühle mich nicht persönlich getroffen, keine Sorge. Aber dann denke ich eben oft auch, das fordert sich natürlich leichter, als dann im konkreten Fall zu sagen, gut, dann machen wir halt nichts oder wir lassen etwas unreguliert oder wir haben eben schon so viel komplexe Themen auf der Agenda, die ja, wo es ja auch ein Regelungsbedürfnis gibt oder wo dann auch Leute wieder sagen, hier soll der Staat bitte mal eingreifen oder etwas machen, oder auch Lieferkettengesetz. Es ist ja schon auch irgendwie ein Anliegen zu sagen, wir wollen jetzt vielleicht nicht mehr jede Menschenrechtsverletzung im globalen Süden hinnehmen oder so. Und dann da eine Lösung zu finden, ist ja auch sehr schwierig, und dann kommen natürlich Regeln raus und dann klagen wieder alle über Bürokratieabbau. Habt ihr denn sozusagen jetzt den gordischen Knoten da zerschlagen in der Studie, oder habt ihr ein paar Ansätze und Impulse? Weil wir uns im Ziel sind wir uns ja einig,
wir haben so ein paar Impulse gesetzt. Also ich meine, wir haben so alte Klassiker wieder aufgegriffen, das kennt man schon lange, Sunset Legislation und so weiter, da bin ich gar nicht so sicher, wie viel das hilft, aber also sagen wir zwei Vorschläge, von denen ich hoffen würde, dass die vielleicht so ein bisschen verfangen. Zum einen sagt, dass man sagt, wir müssen doch systematisch eine stärkere Ex-Post-Evaluation von Gesetzen einschränken. Das könnte auch der Normenkontrollrat machen. Der hat momentan eher noch die Funktion, immer Ex-Ante die Bewertung durchzuführen. Stimmt nicht so ganz, machen auch ein bisschen Ex-Post-Bewertung. Also gucken sich bestehende Gesetze an, aber nicht in dem Umfang, wie sie sozusagen im Vornherein auf Gesetze gucken. Und gerade beim Lieferkettengesetz sollte man zum Beispiel sich irgendwann fragen, lass uns doch mal bewerten, was bringt das eigentlich? Also eine interessante, jetzt komme ich nochmal zurück nach Los Angeles, was die dort berichteten, auch die amerikanischen Kollegen sagten ja, als sich dann Shell stärker aus Nigeria zurückgezogen hat, haben das im Wesentlichen dann lokale Investoren genommen und die Menschenrechtsbedingungen haben sich seitdem deutlich verschlechtert für die Leute, die da arbeiten. Als sie noch bei Shell gearbeitet haben, war das vielleicht auch nicht optimal, aber deutlich besser als jetzt der Zustand, wo sie für die nigerianischen Investoren arbeiten. Also wenn man da mal eine ehrliche Evaluation macht, ist das nicht immer klar, dass das zwangsläufig zu einer Verbesserung der Menschenrechtssituation führt, nur weil man sagt, wir überlassen das entweder lokalen Investoren oder chinesischen Investoren oder anderen, die sich dann da betätigen. Also von daher haben wir vorgeschlagen, mehr Evaluation im Nachhinein. Was bringt das denn wirklich? Stehen Kosten und Nutzen im Verhältnis? Und das Zweite, das ist so eine Sache, die kenne ich noch aus meiner Vergangenheit, als ich mal in Neuseeland gearbeitet habe. Da haben wir gesagt, eigentlich immer, wenn der Staat irgendwas will von den Unternehmen, dann soll er die auch dafür bezahlen. Ja, also da könnte man zum Beispiel sagen, wenn wir bestimmte Informationspflichten denen auferlegen, weil wir die Informationen gerne hätten, ja, und das ist nicht sowas wie ein Label für die Konsumenten oder so, ja, dann sollte man auch die Kosten erstatten, die denn entstehen, weil das würde natürlich beim Staat ein bisschen eher auch anfangen nachzudenken, brauchen wir die Informationen wirklich? Ja, jetzt erscheint das immer alles kostenlos, sozusagen. Ich verlange diese ganzen Informationspflichten, kostet mich ja nichts, da kann ich immer mehr von verlangen. Da ist unser Vorschlag, dass man doch auch beim Start ein bisschen mehr in den Modus kommt, darüber nachzudenken, brauchen wir das wirklich, ist es uns das wert, das Geld dafür denen zu geben, damit wir diese Informationen bekommen.
Interessanter Ansatz. Ich meine, dann ich sehe schon vor meinem geistigen Auge, dass bald nur noch Unternehmen betrieben werden, damit man Geld damit machen kann, an den Staat zu berichten. Aber das
so weit geht's an wahrscheinlich. An anderer Stelle wird ja immer verlangt, dass man doch bitte für seine Daten bezahlt werden möge, wenn man die abliefert. Ja, also wir können ja damit anfangen, sagen, soll der Staat auch mal für die Daten bezahlen, die er gerne alle hätte.
Also wenn ich da an den Data Act denke, da sind so weitreichende Möglichkeiten für den Staat drin, Informationen abzugreifen aus Smart Devices. Das jagt mir aus verschiedenen Gründen den Schauer über den Rücken, aber da sehe ich diesen Ansatz leider noch nicht verwirklicht. Insofern auf jeden Fall interessant und innovativ. Vielleicht nur ein Gedanke noch von mir zu dem Ex-Post-Evaluationspunkt. Wir machen ja manchmal auch jetzt schon Ex-Post-Evaluationen in geringem Umfang und oft gar nicht so ökonomisch und so. Aber was man vielleicht dann damit auch noch verbinden müsste, wäre eine einfache Möglichkeit, Erkenntnisse daraus quasi in einem erleichterten Verfahren dann auch im Gesetz umzusetzen. Also das ist ja relativ schwierig zu sagen, okay, jetzt haben wir hier ein großes Gesetz gemacht, 3 Jahre später stellen wir fest, an den und den Stellschrauben haben wir es einfach falsch gemacht oder da machen wir zu viel oder so. Das kann ja auch einfach passieren. Das ist ja, weil es eben komplex ist, oft nicht nachvollziehbar, was genau passiert. Und dann müsste man eigentlich irgendwie einen Hebel haben, um zu sagen, das machen wir jetzt nicht wieder in einem kompletten Gesetzgebungsverfahren mit wahnsinnig Aufwand, sondern wir verändern nur diese paar Stellschrauben. Vielleicht müsste man über sowas auch mal nachdenken.
Ja, das haben wir in dem Gutachten hier ausgearbeitet, aber in der Diskussion, die dazu stattgefunden hat, also Marco Buschmann, der Justizminister, war auch dabei, der sagt das auch, also der war auch, sag mal, relativ offen dafür, dass man sagt, vielleicht muss man doch innerhalb der Regierung auch gewisse Vetorechte oder Eingriffsrechte nochmal auf einer gewissen Ebene schaffen. Nicht unbedingt, um Gesetze dann eigenständig zu ändern, aber gewisse Mechanismen in Gang zu setzen, zumindest.
Marco Buschmann hat am Begriff Veto, glaube ich, einen Gefallen gefunden.
Das kann sein, du guter, ich weiß nicht, ob das der FDP jetzt hilft oder nicht. Das scheint so zu sein, aber trotzdem.
Ja, aber der Gedanke ist ja richtig.
Deswegen also, nicht schlecht.
Ja, genau.
Man muss über institutionelle Verankerungen nachdenken. Ja, was folgt dann aus der Ex-Post-Evaluation? Ist das so? Also wir kennen das ja bei den Sektoruntersuchungen der britischen Competition Commission früher, konnten die ja relativ direkt in Gesetze eingreifen, tatsächlich. Also ich denke, in die Richtung sollte man weiter nachdenken, weil politisch ist es meistens relativ uninteressant, sagen wir mal, zu entbürokratisieren. Es gibt sozusagen Streugewinne, der Einzelne merkt nichts davon. Also mein Lieblingsbeispiel war ja immer die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. ich weiß nicht,
auch die sitzt doch hier in Düsseldorf, ne, glaube ich.
Oder Düsseldorf? Die hatten hier die Pendants tatsächlich in Düsseldorf, aber die Hauptsitz war in Offenbach.
Ach so, okay. Klar, die brauchen ja auch mehrere Standorte, das ist ja klar.
Ja, das ist ja geschlossen, das sogenannte Bundesschnapsamt. Also das gibt es ja nicht mehr. Ja.
Das ist jetzt, wer weiß, welche Behörde jetzt das Bundesschnapsamt ist, das möchten wir gar nicht wissen.
Ja, ich meine.
Apropos Schnaps, Justus, wir wollten noch über Räusche, über den großen Rausch sprechen.
Wir sind schon beim Thema angekommen.
Du bist, für die Leute, die dich vor allem als Wettbewerbsökonom kennen, du hast ja noch einen... ein zweites Standbein, nenne ich das jetzt mal, oder ich weiß nicht ganz genau, wie man das beschreiben soll. Du hast ja deinen Kopf auch manchmal noch woanders als im Wettbewerb, nämlich beim Thema Cannabis. Und diejenigen von unseren Hörerinnen und Hörern, die dieses Feld nicht so genau verfolgen, Justus Haukapp ist in der Szene der Kiffer eine Art Idol. Ja, ein Held, ein Heiliger, weil er immer wieder deutlich gemacht hat, dass es wichtig ist, ich sage jetzt mal einfach, das Kiffen zu legalisieren.
Ja.
Justus, vielleicht kannst du in einem erst noch mal ganz, ganz kurz sagen, warum ist dir das so wichtig, abgesehen vielleicht von persönlichen Vorlieben, die wir hier im Podcast nicht thematisieren wollen?
Du, mit persönlichen Vorlieben hat das tatsächlich wenig zu tun.
You did not inhale, nehme ich mal an.
Bei den Kiffern sage ich immer, also die werden ja nicht gerne als Kiffer bezeichnet, sondern als Nutzer. Ja, und ich sage dann immer, ja gut, ich bin auch kein Kiffer, ich bin Säufer. Ja.
Das macht es also, natürlich nicht gerade besser, aber gut.
Ja, ich würde mich auch nicht selber als Säufer unbedingt in dem Sinne bezeichnen, sondern ich trinke lieber Wein und Bier, ja, und sozusagen, also persönlich habe ich da keine besonderen, ist mir das relativ egal, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, ich werde nicht umschwenken jetzt von Wein auf Cannabis in naher Zukunft. aber letztendlich. Ich meine, immer wieder sind Leute überrascht, dass man sich damit beschäftigt, aber eigentlich ist es für einen Ökonomen nicht besonders fernliegend, sag ich mal so. Man beschäftigt sich immer wieder mit der optimalen Regulierung von Märkten. Mhm. Ja, und die bisher und der Cannabismarkt existiert ja auch jetzt schon. Ja, das wollen manche nicht wahrhaben, aber es ist so. Es wird Ware gegen Geld getauscht, millionenfach in Deutschland. Und von daher ist die Frage, ist der jetzige Ordnungsrahmen, also ganz klassisch ordnungspolitisch, der bestmögliche? Ja, erreichen wir die Ziele, die wir gerne hätten? Und die Ziele sind ja klar, das ist im Wesentlichen Jugendschutz und Gesundheitsschutz, die man da versucht zu erreichen. Und jetzt sieht man, der Cannabiskonsum, anders übrigens als der Alkohol- und Tabakkonsum, ist nicht rückläufig, ganz im Gegenteil, ist stark zunehmend in Deutschland, auch bei Jugendlichen. Also eine vorsichtige Evaluation suggeriert nicht, dass das eine besonders erfolgreiche Politik, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist überall verfügbar. Also jeder, der irgendwie auch eine weiterführende Schule geht, der weiß, wo Cannabis erhältlich ist. Das ist eine völlige Illusion zu glauben, die Kinder würden da heute in besonders effektiver Weise vor geschützt. Das ist einfach Quatsch.
Meine Studierenden,
das glauben manche Leute in Berlin so, die da im Bundestag überhaupt nicht mehr den Plenarsaal verlassen oder so, die glauben tatsächlich, es wäre eine besonders effektive Politik heute und Kinder würden gut geschützt, aber das ist einfach totaler Quatsch. Ja, das ist
nur als anekdotische
Stand.
Nur als anekdotische Evidenz, meine älteren Studierenden haben sich mal beschwert, dass nach Corona die jüngeren Studierenden nicht mehr Alkohol trinken würden, sondern alle nur noch kiffen würden.
Aha, warum?
Ja, das hat wohl in Corona-Zeiten haben die den Eindruck, dass Trinken hat abgenommen, das Rauchen hat zugenommen. Also das ist jetzt nur anekdotisch, keine Ahnung. Aber
also wir sehen diesen Trend seit 10 Jahren. Ja, würde nicht sagen, das ist jetzt durch Corona besonders befeuert worden, sondern das ist seit mindestens 10 Jahren so, dieser Trend. Nicht nur in Deutschland, also in vielen anderen Ländern der Welt. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es nicht einen besseren Ordnungsrahmen Gesundheitsschutz und...
Es ist ja im Kartellrecht so, das Bundeskartellamt würde jetzt in einem illegalen Markt eben nicht durchsuchen und zerschlägt eben die Kartelle dort auch nicht oder das Kartell, das ja auch genau so heißt. Und das heißt, da kann eigentlich passieren, was will und es ist sozusagen Wildwestkapitalismus oder...
Ja, das ist noch nicht mal Kapitalismus. Also da ist ja das Gewaltmonopol der Staates nahezu durchbrochen in dem Bereich, weil der Wettbewerb auch eben mit Hilfe von Gewalt ausgetragen wird in dem Bereich. Und was jetzt kommt, ist, glaube ich, eine Teillegalisierung oder Entkriminalisierung. Ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnen wird. Also es wird kein kommerzieller Markt geschaffen, so wie wir das etwa in USA und Kanada in vielen Bundesstaaten beziehungsweise in Kanada in allen Provinzen erleben, sondern es wird ein unkommerzieller Markt, ich weiß nicht, ob sowas, wie man das nennen mag, geschaffen. Also das wird nicht im freien Verkauf erhältlich sein, Cannabis, sondern man hat das Recht, selbst anzubauen. Pro Erwachsenem 3 Pflanzen und du darfst dann maximal 50 Gramm getrocknete Ware, ja, ist ja auch ganz wichtig, ja, die frisch geerntete Ware wiegt ja mehr als die später getrocknete Ware. 50 Gramm darfst du zu Hause pro Person, pro erwachsener Person aufbewahren.
50 Gramm ist, glaube ich, schon ziemlich viel, ne?
Also das ist viel, aber das ist, liegt natürlich daran, weil du ja erntest dann aus deiner, und du willst das ja, also du kannst das ja nicht alles an einem Tag aufrauchen. Also von daher, du darfst dann deine Ernte auch zu Hause behalten, du musst sie dann nicht vernichten oder sowas.
Ja,
ja, das, ja. Das, und du da, also das ist die Logik daraus, warum du so viel Gramm haben darfst, ja, weil man dann eben seine Ernte auch behalten darf. Und du darfst dann auch andererseits so einen Anbauclub, also wenn du nicht zu Hause anbauen willst oder wenn du zu Hause anbauen willst, aber trotzdem auch noch, kannst du einer Produktionsgenossenschaft, ja, dem VEB Hanf, sozusagen beitreten.
Fallen die unter Artikel 210a GMO? Ist das so eine sind das so Erzeuger im Sinne des Lebensmittelrechts?
Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Die treten ja nicht kommerziell in Erscheinung. Also das, diese Clubs, das ist relativ dezidiert auch reguliert. Die dürfen höchstens 500 Mitglieder haben. Aber es sind tatsächlich die Idee, dass es so Produktionsgenossenschaften sind. Also die dürfen nur für den eigenen Konsum produzieren.
Okay. Ja, ja,
Und da darf jeder, ich glaube, 25 Gramm pro Monat allerdings dann beziehen. Es gibt noch weitere Feinheiten, die da geregelt sind. Wie weit müssen die von wo entfernt sein? Relativ bürokratisch, muss man sagen. Da sind wir zurück zum anderen Thema wieder. Bestimmte Regeln, muss ich sagen, tun mir die Polizisten auch heute schon leid. Ja, dann müssen die gucken, also ist da eine Kita oder ein Spielplatz oder irgendwas in Sichtweite? Und es gibt da tolle Karten schon im Internet, ja,
wo man rauchen
genau
darf
gucken darf, wo. Ja, und auch wo dürfen diese Clubs sich befinden und wo darf man rauchen und wo nicht. Und also von daher, das ist bürokratisch, aber es ist, glaube ich, eine Verbesserung.
Aber das klingt jetzt noch nicht nach einem Markt oder das, was man nach einem freien Markt jedenfalls nicht. Ich hatte immer irgendwie gedacht, man überführt das wirklich eher in so eine Art, man kann dann im Supermarkt, kauft man sich seine 2 Joints und so ist es jetzt nicht.
Nee, so ist es nicht. So ist es allerdings auch nirgendwo. Also selbst die Staaten jetzt in den USA, die legalisiert haben, das ist unterschiedlich, kann man ganz gut vergleichen, wie das verschiedene Bundesstaaten gemacht haben. Auch in den kanadischen Provinzen ist es alles unterschiedlich geregelt. Im Supermarkt wird es allerdings nirgendwo verkauft. Das ist, also in allen Staaten sind das immer Spezialgeschäfte. Die darf man typischerweise auch erst ab 21 Jahren betreten. So ähnlich wie in Deutschland eine Spielhalle, die darfst du ja auch erst ab 18 betreten. Und da werden dann auch keine anderen Produkte, also wird dann nicht parallel Bier und Chips verkauft.
Und ist denn die Erfahrung aus den Ländern, in denen es das schon teilweise gibt, so, dass das tatsächlich die Situation verbessert hat und würde die deutsche, etwas abgeschwächte Version das dann aus deiner Sicht auch erreichen können?
Also es hat ein paar Vorteile. Der Schwarzmarkt, der wird eingedampft, könnte man sagen. Also der wird nicht, der erledigt sich nicht komplett, aber wird deutlich, der schrumpft. Sozusagen, damit auch die Kartelle etc., die da unterwegs sind, die Qualität steigt, der Ware, das ist tatsächlich ein Problem, was viele, die mit dem Markt nichts zu tun haben, nicht so auf dem Radar haben, dass sozusagen die heutigen Straßendealer doch häufig auch Ware verkaufen, die noch andere gesundheitsschädliche Stoffe beinhaltet, die dem beigemischt werden, damit das glänzender aussieht oder teilweise auch einfach, dass es schwerer ist. Also das Schlimmste, was berichtet wurde, teilweise dass bleihaltige Substanzen beigemischt werden, einfach um das Gewicht zu erhöhen etc. Das ist natürlich extrem gesundheitsschädlich, abgesehen davon, dass der Konsum ohnehin nicht gesundheitsförderlich ist. Aber das wird natürlich durch den Eigenanbau und diese Clubs, würde ich sagen, abgeräumt im Wesentlichen, weil die das nicht machen werden. Ja, weil die ja nur für ihre Mitglieder produzieren. Und letztendlich, die Erfahrungen sind eher positiv aus den USA und Kanada. Man sieht zwar, dass der Konsum nicht absolut abnimmt, ja, aber er nimmt auch nicht stärker zu als in den Staaten, die an der Prohibition festhalten. Das ist ja der relevante Vergleich. Von daher, jetzt ist da in das Gesetz, jetzt kommen wir zurück zum ersten Thema, auch eine Evaluation festgeschrieben. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf und hoffe, dass die vernünftig stattfinden wird, die Evaluation.
Und die, also die Leute, die diese Clubs betreiben, das werden dann ja nicht die Straßendealer sein, die das jetzt machen, das Geschäft, oder doch? Oder wie hat man sich das eigentlich vorzustellen, wenn jetzt dieser Markt in Anführungsstrichen neu entsteht?
Nee, eigentlich kann jeder so einen Club gründen, sozusagen fast jeder sozusagen. Da gibt es auch wiederum noch bestimmte Kriterien. Also darfst nicht sozusagen, du musst ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis und so weiter haben. Aber letztendlich bilden sich diese Clubs jetzt so wie sich alle möglichen anderen Clubs bilden. Und von daher, also kann jeder einen gründen, der einen, der, naja gut, also wie das so ist mit Vereinen. Ich glaube, du brauchst 7 Leute oder sowas in Deutschland. Ja. Ne?
Es gibt ja auf unserem Unicampus, lieber Justus, so ein gewächshausartiges Gebäude, Ökonomikum heißt das. Wäre das nicht ideal geeignet für so einen Anbauclub?
Die Universität Düsseldorf hat ja eine exzellente Pflanzenbiologie. Tatsächlich, die haben ja da einen C-Platz, eine Exzellenzinitiative nach der anderen. Und auf dem neuen Biologiegebäude, da stehen echte Gewächshäuser.
Ja, ach so, oh, okay.
Also da direkt am Botanischen Garten. Also ich glaube, das wird sich noch mehr anbieten.
Okay.
Tatsächlich. Okay. Da, aber ich habe mit den Kollegen aus der Biologie noch nicht konferiert, ob die da jetzt irgendwas planen.
Wenn dieser Podcast irgendwann endet, weil du ganz groß ins Geschäft eingestiegen bist, dann gucke ich dort mal nach, ob da irgendwo dran steht, Haukap Hanf.
Ha, ja, also wenn wir hier so ein Schild dran machen, wegen Reichtum geschlossen, ja,
dann... Aber es ist eben ein Markt, an dem man momentan nichts verdienen kann, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Genau. Das ist bewusst so gehalten jetzt. Das soll nicht kommerziell sein. Also von daher, das Bundeskartellamt wird damit erstmal nichts zu tun haben. Die Mitgliederzahl der Clubs, da wird es auch keine Fusionen geben, etc. Da gibt es zwar Missbrauch jede Menge im Drogenbereich, aber nicht das, was wir kartellrechtlich als Missbrauch bezeichnen. Also von daher glaube ich, Herr Mund kann und auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können völlig entspannt bleiben.
Sie werden damit, wie auch immer sie diese Entspannung herstellen, ja.
Genau. Sie werden damit nicht zu tun haben, jedenfalls nicht beruflich. Na gut.
Also der Begriff Joint Venture bleibt im Kartellrecht künftig der Fusionskontrolle in klassischen Märkten vorbehalten.
Ja, genau. Und da bist du schon beim letzten Thema. Jetzt müssen wir doch endlich mal auch noch ein bisschen über Kartellrecht im engeren Sinne reden. Ist sozusagen... Wie so häufig, ja, schlagen die Großen der Telekom-Branche Alarm und plädieren dafür, die Fusionskontrolle für sie doch bitte zu erleichtern, Ruprecht. Du warst nicht in Barcelona, glaube ich.
Das ist richtig. Also in Barcelona findet ja gerade dieser Mobile World Congress, ich glaube, so heißt der, statt. Das ist ja so eine Branchenshow, über die in Deutschland vor allem deshalb berichtet wurde, weil die Telekom dort ja ein Handy ohne Apps vorgestellt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es nur so ein bisschen am Rande verfolgt. Also die Idee ist, man hat ein Smartphone, das KI gesteuert wird, wo man nur noch sozusagen irgendwie seine Bedürfnisse reinspricht und dann managt die KI alles für einen und so. Das ist jetzt irgendwie das...
Du, als ich mir 1997 mein Handy gekauft habe, hatte das auch keine Apps. Also dieser Nokia-Knochen mit diesem Zinken dran.
Die guten Dinge, Justus, es gibt sie eben noch. Ja? Die Telekom und Manufaktum bieten jetzt also demnächst wieder so eine Art Handy ohne Apps an. Also deshalb hat man das vielleicht so ein bisschen jetzt verfolgt, wenn man sich nicht gezielt dafür interessiert. Das ist aber so ein Event. Ich stelle mir das so vor wie, also diesen Kongress da in Barcelona, stelle ich mir so vor, da feiert so diese Techie-Branche ungefähr so, wie die Hanfleute feiern, wenn Justus Haukapp einen Auftritt hat. Ja, also das ist so, glaube ich, so das ist so das absolute Spektakel.
Und ich glaube, man kann sie noch auseinanderhalten. Noch, ja. Aber ja, aber tatsächlich, das ist genau. Das ist die wichtigste Show sozusagen für die zumindest für die Mobilfunk, aber ich glaube für die gesamte Telebranche.
Für die Telebranche
in Europa.
Ja. Und die und dort hat auch Thierry Breton gesprochen, der europäische Kommissar, der ja unter anderem für Binnenmarkt und Connectivity und sonst was zuständig ist. Und der hat als großes Schlagwort, und das ist ja auch ein Schlagwort, das wir jetzt viel hören, auch in den kartellrechtlichen Kreisen, Competitiveness. Ja, also Wettbewerbsfähigkeit. Ich bin beim Schlagwort Wettbewerbsfähigkeit, obwohl das so schön klingt wie Wettbewerb, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil Wettbewerbsfähigkeit heißt dann ja in der Regel, es gibt staatliche Subventionen, damit wir jetzt mal die Unternehmen irgendwie hochpäppeln können. Und aus meiner Sicht funktioniert Wettbewerbsfähigkeit nur, wenn wir überhaupt als Basis mal sehr gut funktionierenden Wettbewerb haben, damit die ganzen Vorteile, die möglicherweise entstehen, dann auch irgendwo ankommen. Aber das sozusagen am Rande. Und er hat dort eine Rede gehalten, die zumindest so interpretiert wurde, dass er sich für Lockerungen in der Fusionskontrolle für TK-Unternehmen ausspricht. Er hat diesen Satz gesagt, there is no magic number, was sich wohl auf die Frage bezieht, halten wir daran fest, dass es keine 4:3 Mergers geben soll. Das ist ja so eine Glaubensfrage gerade in dieser Mobilfunkbranche geworden. Welches ist die optimale Zahl von Mobilfunkanbietern in einem Land? Müssen es mindestens 3, müssen es mindestens 4 sein, wie auch immer. Und das wurde so ein bisschen schon sozusagen in die Richtung interpretiert, Breton jedenfalls, eckige Klammer auf, der in seiner Vergangenheit ja in dieser Branche auch tätig war, bevor er in die Politik gegangen ist, Klammer zu, würde es wohl begrüßen, wenn die Fusionskontrolle, die Frau Vestager in dieser Stärke beibehalten hat, da gelockert würde. Und das ist für mich ja schon eine Art Aufreger der Woche, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, ich habe das so gesehen, dass im Telekommunikationsbereich das ohnehin tendenziell ein bisschen lockerer war, die Fusionskontrolle. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Zusammenschluss zwischen O2 und E+. Damals war ich noch Mitglied der Monopolkommission. Wir waren überhaupt nicht begeistert, sozusagen. Haben uns auch intensiv damals mit der Europäischen Kommission ausgetauscht, die Bedenken leider nicht in gleicher Weise geteilt hat wie wir. Und mein Verständnis war auch, dass das Bundeskartellamt das ganz ähnlich wie wir damals gesehen hat, auch wenig begeistert war von diesem 4:3 Fusion, die wir da in Deutschland dann bekommen haben. Und auch in anderen Ländern hat die Kommission immer wieder 4:3 Mörder durchgewunken, bei denen ich ziemlich skeptisch gewesen wäre, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden die durchgewunken hätten. Also von daher bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt noch lockerer werden muss auf europäischer Ebene, die Fusionskontrolle.
Also es hängt wohl mit einer anderen Idee von Breton zusammen, der mal Vorsitzender von France Telekom war, nämlich, dass er wünscht sich eigentlich einen Binnenmarkt für Telekommunikationsdienstleistungen. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht so falsch, dass man sagt, diese nationalen Grenzen, die wir momentan haben, wo wir sozusagen in jedem Land noch schön die nationalen Carrier haben, in Anführungsstrichen, das müssen wir irgendwie aufbrechen. Das ist sicherlich ein Gedanke, den man weiterverfolgen kann. Und dann ist aber sozusagen der logische Schluss daraus, dann kommt es halt innerhalb Europas auch zu einer großen Konsolidierungswelle, was wahrscheinlich auch stimmt, ja, weil dann, wenn ich sozusagen den Binnenmarkt bespielen kann, dann wird es natürlich wieder eine Masse an Fusionen denkbarerweise geben. Und da will er dann eben sozusagen die Sache wohl sehr öffnen, ja.
Aber ich habe ich glaube, das ist völlig fehlgeleitet, ehrlich gesagt, um das mal so offen zu sagen, die Vorstellung. Wir haben durchaus europäische große Anbieter, ja, T-Mobile, Vodafone, O2 Telefonica. Ja, das sind jetzt nicht gerade kleine Anbieter. Und dass man sagt, es sollen nur noch sozusagen europäische Anbieter stattfinden, das ist nicht unbedingt vorteilhaft für den Wettbewerb. Wir sehen das auch in anderen Bereichen. Manche Märkte, sagen wir, der Lebensmitteleinzelhandel ist national im Wesentlichen organisiert. Stimmt nicht ganz. Aldi und Lidl sind quer durch Europa unterwegs. Ja. Und Edeka ist halt nur in Deutschland aktiv und sonst nirgendwo in Europa. Das ist nicht unbedingt schlecht für den Lebensmitteleinzelhandel. Ich bin ganz glücklich, dass wir nicht nur drei europäische Großanbieter in dem Bereich haben. Auch wenn andere sich das vielleicht anders wünschen. Wir haben der Telekommunikationsbranche, wenn man ehrlich ist, das Leben natürlich, oder die Europäische Kommission hat es sehr, sehr, sehr schwer gemacht, indem sie auch überbordend reguliert hat. Ja, also die etwa die Net Neutrality Regulierung, die Netz sind aus meiner Sicht völlig überbordend und sozusagen weit entfernt von kartellrechtlichen Maßstäben, was denen alles verboten wird. Und das macht denen wiederum schwer, etwa auch an Unternehmen wie Google, Amazon etc. zu einer Beteiligung an ihren Infrastrukturkosten zu bewegen, weil das sofort gegen alle Netzneutralitätsregulierung verstößt, wenn die das machen würden. Dass wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir die sozusagen in so ein Regulierungskorsett reingepresst und dafür zum Ausgleich reduzieren wir jetzt den Wettbewerb. Ja, das ist aus meiner Sicht eine ganz schlechte Idee, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, was diese, also deshalb hat mich diese Breton-Rede auch so aufgeregt. Ich glaube, wir stehen vor einem Punkt jetzt, dass wir merken, mit der europäischen Wirtschaft tun wir uns momentan ein bisschen schwer. Ja, und die Antwort, die wir darauf finden, ist nicht, jetzt schmeißen wir diese Unternehmen in intensiveren Wettbewerb und bauen Regulierung ab und zwingen die mal richtig, richtig zu performen, sondern die Antwort ist, wir peppeln die auf und unter den Stichworten Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit kommen wir vielleicht zu den europäischen Champions, die sich manche wünschen. Ja, und das ist ja für Wettbewerber tendenziell eher keine positive Vorstellung.
Ja, also mich erinnert das irgendwie an den alten Spruch von Ronald Reagan, muss ich sagen. Ja, wo er sagte, die staatliche Philosophie wäre doch häufig so, ja, if it moves, tax it. Ja, if it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.
Ronald Reagan, meine Damen und Herren, der große kalifornische Wettbewerbsphilosoph.
Und das ist so ein bisschen, was wir in der Telekommunikationsbranche machen, ja. Also wir regulieren die sozusagen bis an die Halskrause und das ist aber, oh Gott, jetzt sind sie nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, jetzt müssen wir sie mal irgendwie subventionieren oder den Wettbewerb da sozusagen erleichtern. Also diese ganze Philosophie widerstrebt, muss ich sagen.
Ich würde jetzt natürlich gerne wissen, in welchem Film Ronald Reagan das
ja, ich glaube, das hat er gesagt, als er schon Präsident war. Vielleicht war ich jetzt einfach zu lange in Los Angeles, ja, und habe mich dadurch Hollywood inspirieren lassen. Ich weiß es nicht. Ja, die UCLA ist auch gar nicht weit weg von Hollywood. Also anscheinend bin ich da irgendwie infiziert worden.
Aber bist du schon entdeckt worden auf der Straße? Da wird man doch dann immer auch so von Agenten angesprochen. Und hier, sie könnten doch der neue Dr. House werden oder so.
Das geht nur dir so. Ruprecht, ich war da, ja, habe das Tageslicht kaum gesehen, weil ich tatsächlich wir doch sehr intensiv in den Räumen der UCLA gesessen haben. Ja.
Deshalb reise ich erst gar nicht nach Hollywood. Ja, genau. Ja, sehr
aus
schön.
Aus Angst, dass du entdeckt wirst.
Ja. Ich möchte lieber hier in diesem Podcast-Studio bleiben mit dir und unserem Producer Mark Feist. Das ist doch schon mein Lebensglück, lieber Justus. Und das ohne Joint. Ja, also.
Aber dieses Joint Venture, das ist ja auch ganz, ganz schön, was wir hier aufgelegt haben.
Das sehen Sie hoffentlich genauso oder hören Sie hoffentlich genauso, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war bei Anruf Wettbewerb und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und ich danke dir, Justus, für die heutigen Einblicke.
Ich danke dir auch, Ruprecht. Und dürfen wir da schon verraten, dass wir beim nächsten Mal wieder einen Gast dabei haben? Ich glaube, das dürfen wir schon verraten. Wollen wir auch schon verraten, wer das ist als kleiner
Warum eigentlich Ausblick? Nicht? Oder, also ist doch, vielleicht gibt es ja sogar Hörerinnen und Hörer, die uns Fragen schicken wollen.
Sowas ja, gibt's ja, genau. Genau, also Ruprecht, wen haben wir als Gast? Verrat's doch.
Wir haben, wir bleiben unserer Linie treu und laden nur die besten und hochkarätigsten Leute in diesen Podcast ein. Das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer schon. Und diesmal haben wir die Chefin einer Wettbewerbsbehörde zu Gast. Und das ist natürlich unsere Freundin, sage ich jetzt beinahe, das ist viel zu hoch gegriffen, aber das ist Nathalie Haasdorf-Borsch, die in Österreich ja die Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde gerade nach einigem Hin und Her übernommen hat. Und ich freue mich total, dass sie gleich zugesagt hat, dass sie mal bei uns vorbeischaut.
Ja, ich freue mich auch riesig, muss ich sagen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben, die Sie sich nie zu stellen getraut haben, schicken Sie uns doch dann die Fragen und dann stellen wir die.
Wir sind ja bekanntlich hemmungslos, genau.
Genau.
Wir fragen
genau.
Alles.
Also, bis dahin. Ruprecht, viel Spaß bei der IKK. Wir fahren gleich eine Weile los.
Ne? Genau.
Und genau, dann bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.